Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Guten Abend.
Wenn jetzt die Hörer unsere ganzen Flachwitze hören würden, dann wüssten sie auch, warum wir jetzt gerade so schwungvoll mit einem Lachen in die Sendung starten.
Ja, genau. Ja. Gut, ja, aber wir lassen das mal. Wir lassen das mal.
Ja,
so doll
das.
Waren die Dinge jetzt nicht, ja. Ich hatte eben schon angedroht, bevor wir angefangen haben, dass wir mit einer Servicemeldung anfangen. Und zwar haben wir die letzten Sendungen ja regelmäßig auch mal über die AirPods gesprochen, über die Apple AirPods. Mhm. Und da war immer so die Überlegung, ja, hätte man gerne Preis, ja, und dann Geburtstag und Weihnachten steht ja noch vor der Tür, so bei mir. Und die Problematik, die sich jetzt langsam stellt, wenn man mal in den Online-Shop guckt bei Apple, ja, die Lieferzeit ist jetzt mittlerweile angegeben Januar, also nach Weihnachten. Wenn man also AirPods noch haben will, sollte man mal gucken, ob der Apple Store seines Vertrauens die Geräte noch da hat. Also bei mir in der Region sind sie noch vorrätig, können also zum Weihnachtsgeschäft als Geschenk, entweder für sich selbst oder für andere, für seine Liebsten, noch geshoppt werden, also aktuell noch da. Ich habe gehört, dass der ein oder andere Store, also nicht Apple Store, auch noch welche da hat. Aber das könnte natürlich jetzt vor Weihnachten ein bisschen eng werden. Also wer da mit überlegt, so wie ich es auch tue, und ich muss auch sagen, ich bin morgen, oder ich habe morgen noch eine Firmenveranstaltung in Frankfurt und werde da auch nochmal in den Store gehen. Und es könnte eventuell passieren, dass ich mit AirPods, also mit Pros, das Geschäft verlasse, aber das entscheide ich dann spontan vor Ort. Aber ich bin auf jeden Fall mal im Apple Store und wollte mir da das ein oder andere noch vor Ort angucken, mal live. Und von daher, wie gesagt, so als Service-Tipp, also langsam, gerade wenn man vorhatte, bei Apple halt direkt online zu bestellen, ja, wird schwierig.
Ja, und mit Gravur ist sowieso Lieferzeit definitiv nächstes Jahr. Das dauert sowieso länger, wenn einer auf dem Case eine Gravur haben möchte. Den Service bietet Apple ja auch an, aber da sind die Lieferzeiten komplett nach oben gegangen.
Ja, ja, wobei ich diesen Gravurdienst, egal was ich bis jetzt bestellt habe im Shop, auch zum Verschenken noch nie in Anspruch genommen habe.
Ich habe das einmal gemacht bei einem iPod Nano. Ja, da habe ich das mal ausprobiert, da habe ich das mal gemacht, aber da war mir auch klar, den wollte ich auch nie wieder weiterverkaufen und da habe ich das dementsprechend mal gemacht und dadurch, dass der ja mittlerweile sowieso nur noch in der Vitrine liegt, weil auf dem ja sich ein Autogramm von Steve Wozniak befindet, werde ich den sowieso nie weiterverkaufen. Mhm. Aber bei Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich könnte sie irgendwann mal wieder veräußern, da würde ich auch keine Gravur drauf machen lassen wollen.
Ja. Und was wir diese Woche auch hatten, Pixelmator für iOS, also fürs iPad, war kostenlos zu haben.
Ja, aber das ist vorbei.
Das ist vorbei, genau. Mhm. Ich hoffe, dass unsere Hörer das mitbekommen hatten und da eventuell dann halt zugegriffen haben, wenn sie Interesse hatten, weil das war auf jeden Fall der Schnapper der Woche, das definitiv. Mein iPad Air wird leider nicht unterstützt, ja? Von daher. Also ich habe ja das 2er, ja, das, selbst das, wie gesagt, wird nicht mehr unterstützt von Pixelmator, was schade ist, aber ich kann es nicht ändern. Ja, aber jetzt deswegen sich ein neues iPad kaufen, weiß ich jetzt auch nicht. Wobei, ja, ich habe mein iPad in der Zwischenzeit mal neu aufgesetzt, hat nicht viel gebracht, muss ich leider sagen. Ich hoffe, dass das letzte Software-Update, was jetzt die Tage kam, nochmal was dran ändert. Aber ich habe leider teilweise immer noch den einen oder anderen Ruckelanfall in der UI und das ist dann doch so ein Ding, was ich vorher nicht gewöhnt war von Updates bei Apple. Das gibt mir schon zu denken. Ja,
ja, iOS 13 oder iPadOS 13 ist halt noch etwas wackelig auf den Beinen und soll ja alles anders werden, was man so gehört hat. Die Entwicklungsprozesse will Apple ja umstellen. Da gab es ja auch in den letzten Tagen ein paar Informationen zu, wie sie sich das demnächst vorstellen, um die Beta-Tests etwas produktiver oder besser effektiver ablaufen zu lassen. Gab es da ja einige Informationen.
Ja, auch gerade wie diese Daily-Builds intern gehandhabt werden. Ja, da soll sich ein bisschen was ändern, was hoffentlich dann auch auf die Qualität des oder der Releases dann durchschaut. Man kann es nur hoffen, Ja, weil, wie gesagt, 13 war ja wirklich so ein bumpy Start, auch mit den Updates, die ja sehr schnell noch nachgeschoben wurden. Und wie gesagt, bei mir 13 läuft absolut nicht rund auf dem iPad Air 2.
Ja. Ja, ich meine, vielleicht ist das Gerät auch einfach hardwaretechnisch so ein bisschen am Anschlag.
Das ist natürlich in die Jahre jetzt gekommen, klar. Ja. Ich habe auch jetzt gerade am Wochenende mal wieder mein iPad Mini, ja, der ersten Generation in den Fingern gehabt. Da ist ja die letzte Version, die unterstützt wurde, irgendwas 9. Punkt irgendwas. Und das kannst du mittlerweile, das brauchst du nicht mehr rausholen. Ja, das macht echt keinen Spaß mehr, das Gerät zu nutzen, muss man sagen, selbst surfen oder auch nur lesen drauf, dass, wenn man andere Sachen gewohnt ist, macht das echt keinen Spaß mehr. Das kannst du vielleicht voraussetzt, dass die Spiele, für die sich irgendjemand interessiert, da noch drauf laufen, ja, kannst du das vielleicht nochmal an irgendwie an jemanden durchreichen, aber selbst das, ja.
Das kannst du als Media Player benutzen, irgendwo in dein Netzwerk hängen und über NAS Videos ablaufen lassen. Dafür wird das wohl noch ausreichen. Solche Dinge könnte ich mir noch vorstellen, dass die noch gut funktionieren, aber das war es dann auch.
Ja, aber oder das ist als, das hat sein Geld ja aber auch schon, wie sagt man immer, so schon lange verdient. Ja, also das ist, da war ich ja lange sehr glücklich damit.
Ja, ist ein schönes Gerät, klar.
Was aber auch übrigens Spaß macht, vielleicht mal so ein kleines Gaming-Ding, weil wir eben sowieso beim iPad waren. Ich bin ja mit meiner begrenzten Spielzeit, die ich habe, vor einigen Wochen hier, nachdem das ja mit meinem kleinen Augenmalheur vorbei war und ich wieder anfangen konnte mit Zocken, bin ich ja voll eingestiegen bei Destiny wieder, also bei Destiny 2. Und das ist mein exklusives Main-Game seit dieser Zeit und habe da, wie gesagt, so die freie Zeit, die ich fürs Spielen habe, dann in das Spiel gesteckt. Und es gibt ja sehr schöne Third-Party-Apps dafür, unter anderem ja auch diesen Destiny-Item-Manager, mit dem er halt so seine ganzen Items, die man, die einem an Loot vorgesetzt werden im Spiel, ja dann quasi extern und ohne jetzt laufendes Spiel dann verwalten kann. Und zwischen den einzelnen Charakteren oder auch dem Lager quasi dann hin und her schieben kann. Und das auf dem iPad per Touch macht auch Laune, ja. Da kann ich nicht meckern, ja.
Okay.
Wer Destiny spielt und hoffentlich dann auch DIM nutzt, wobei, wer spielt Destiny und nutzt kein DIM, ja, würde ich mal sagen. Der sollte, wenn er ein iPad hat, das mal ausprobieren. Oder auch gerne, falls er irgendwie wie so ein Surface hat von Microsoft, die haben ja auch, glaube ich, mittlerweile, oder die haben ja eh alle Touchscreen, glaube ich.
Ja.
Wäre auch eine Idee, klar. Fingerabdruck auf dem Bildschirm ist immer so eine Sache, aber es macht schon Spaß, ja. Und ich bin da noch nicht mal selbst drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte in einem Podcast oder bei einem Twitch-Stream war es, nur gehört, dass einer von den Streamern gesagt hätte, er hätte gerne Touchscreen-Bedienung für DIM und ich noch so: Wo ist mein iPad? Und habe es dann ausprobiert und ich so, ey, wunderbar, ja, funktioniert.
Okay.
Ja. Ja, und jetzt will man hier einen externen Monitor mit Touch-Oberfläche. Nur dafür. Nein, das jetzt nicht, aber ist schon okay. Nur was halt dann beim iPad wieder ist, das Bildschirm ist halt relativ klein. Ja, du willst eigentlich schon mehr Bild haben, gerade auch bei DIM. Ja, aber ansonsten ist es schon ein nettes Ding. Ja.
Okay.
Ja. Für dich jetzt vielleicht nicht so interessant.
Aber. Nö, ich weiß nicht mehr, was DIM bedeutet, ehrlich gesagt.
Wie gesagt, das steht für Destiny Item Manager.
Ah ja, ja gut, jetzt erschließt sich das natürlich. Ja. Klar, okay.
Okay.
Ja, gut. Da siehst du mal, wie unbedarft ich in der Spielewelt unterwegs bin, ganz klar. Gut. Aber wir haben noch so ein paar kleine Nachträge, weil letzte Woche sind wir so ein bisschen durcheinander gekommen, was man nun genau an den MacBook Pro an den Bildschirm anschließen kann.
Sind wir da durcheinander gekommen? Weil da hatten wir doch, glaube ich, über die... ich glaube, ich weiß, was du meinst
mit durcheinander. Ja, ja. Und ich glaube, wir haben es letztendlich auch richtig gesagt, aber jetzt haben wir natürlich nochmal eine überprüfte Information. Man kann an dem Gerät zwei 6K-Displays anschließen. Genau. oder 4x4K-Displays. Und das ist jetzt die korrekte Information. Ich glaube, wir hätten das auch gesagt, aber wir waren uns nicht so hundertprozentig sicher.
Nee, jetzt, wo du das angesprochen hast, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir von 4 oder 6K gesprochen haben. Mhm. Das, ja, das genau. Könnte eventuell gewesen sein, ja. Mhm. Mhm.
Gut, und dann gibt es noch eine neue Information beim Auseinandernehmen. Bei iFixit konnten sie feststellen, dass sich ein neuer Sensor in dem Gerät befindet. Und der Sensor erkennt die Bildschirmneigung, also in welchen Winkel der Bildschirm geneigt ist. Und dieser Sensor unterscheidet sich so ein bisschen vom Vorgängersensor. Da gab es zwar auch einen Sensor, ist das Ding aufgeklappt oder zugeklappt, aber das war ein sehr rudimentärer Sensor, der also nicht so exakt war und nicht so kompliziert aufgebaut und nicht so umfangreich wie dieser Angle-Sensor, okay. Nee, Angle-Sensor. Und das, man weiß im Moment auch noch nicht ganz genau, für was dieser Sensor da sein soll. Es gibt so zwei Theorien. Entweder ist er dazu da, um wirklich exakt herauszufinden, um besser auswerten zu können, wie oft der Nutzer sein Gerät auf- und zuklappt. Das konnte der alte Sensor auch. Aber dieser Sensor ist halt so genau, man kann auch genau feststellen, in welcher Neigung er steht. Und das sind halt Auswertedaten oder Auswertungen, die man so vorher noch nicht erfassen konnte. Und man kann dadurch natürlich auch erfassen, wie oft der Nutzer nachkorrigiert und den Blickwinkel verstellt und das anpasst. Das ist natürlich jetzt mit diesem Sensor möglich, was vorher so nicht möglich war. Das wäre aber in meinen Augen etwas zu viel des Guten, da jetzt so einen hochwertigen Sensor für einzubauen, nur um diese Daten zu ermitteln. Und ich hänge mich ehrlich gesagt eher an die zweite Theorie. Dieser Sensor ist für irgendein Feature gedacht, was bis jetzt noch gar nicht vorhanden ist und was demnächst irgendwie kommen wird. Also irgendein Software-Feature, was diesen Sensor voraussetzt. Und das ist meine Theorie, die ich auch irgendwo unterschreiben kann.
Aber welches Feature sollte das sein und warum hat das man das ja Wi-Fi nicht. 6 vorgezogen? Das wäre so meine Frage. Also der Sensor klingt definitiv nach Overkill, zumindest mal für den Einsatzzweck, den er aktuell hat.
Genau.
Ja, vielleicht war es auch in der Menge, die sie gekauft haben, fast derselbe Preis. Keine Ahnung.
Vielleicht ist es quasi nur eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängermodells, also des Vorgängersensors. Mhm. Und sie haben sich beim aktuellen Modell bedient. Aber vielleicht ist ja irgendein Feature wirklich drin demnächst in macOS, wo wir beide nicht dran denken und wo iFixit auch noch nicht dran gedacht hat, was demnächst kommen wird. Kann alles sein. Keine Ahnung.
So. Ja, vielleicht wollen sie auch anhand der Winkelstellung des Displays die Darstellung optimieren. Also nicht nur über einen eventuellen Lichtsensor die Helligkeit regeln, sondern über den Blickwinkel, den du dann zum Display hättest, per Software die Anzeige anpassen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn du in die Richtung 3D-Display überlegst, ja, dass du da halt den Winkel zum Auge bestimmen könntest. Eventuell über die EyeSight und dann halt den Winkel des Sensors. Aber ein 3D-Display in einem MacBook sehe ich jetzt eigentlich noch nicht. Vor allem wird es das Aktuelle, was verbaut ist, nicht sein. Ja. Das über Software zu lösen, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Aber gerüchteweise hat man da ja in die Richtung eigentlich noch nichts gehört.
Ja, ja, das mit der automatischen Bildschirmanpassung, vielleicht auch in Kombination mit dem Helligkeitssensor, den wir ja schon lange haben, den gibt es ja schon längere Zeit, dass das irgendwie eine Erweiterung ist für die Bildschirmergonomie in irgendeiner Weise möglich. Möglich.
Ja, wie gesagt, das ist halt die Frage Blickwinkel. Ja, je nachdem, du hast ja, okay, mittlerweile die Displays, Blickwinkel, die sind ja relativ groß aufgestellt. Ja, du hast ja nicht mehr wie früher, du bist irgendwie, oder der Winkel ist ein bisschen zu groß, guckst von der Seite oder schräg aufs Display drauf und erkennst nur noch die Hälfte oder gar nichts mehr. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Aber das vielleicht da irgendwo, andererseits, wer will denn mit einem wer guckt denn auf ein halb zugeklapptes Display und will da auch noch irgendwie alles haarscharf oder farbgetreu dann? Nee. Wüsste ich, also, okay, jetzt gehe ich von mir wieder aus, aber ich sehe da groß keinen Anwendungsfall für. Ja.
Naja gut, du veränderst ja manchmal auch ein wenig die Bildneigung. Wenn du jetzt irgendwo einen Lichteinfall hast oder irgendwo schlecht gucken kannst, dann verstellst du ja mal ein bisschen das Display. Also bei mir kommt das ab und zu mal vor, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich habe irgendwo einen Lichteinfall, den ich nicht haben will, dann ändere ich das mal.
Reflexion oder sowas.
Ja, genau. Und dann verändert man das halt schon. Und vielleicht, dass das irgendwie dann zusammenspielt mit der Bildschirmanpassung in irgendeiner Weise, dass dieser Sensor halt dafür da ist, könnte möglich sein.
Ja.
Naja, schauen wir mal. Interessant war es trotzdem, was da alles drinsteht.
Klar, es regt natürlich an. Ja. Was könnte der Grund sein für dieser Sensor? Ja? Vielleicht ist es ja wirklich so ein Ding, der war lieferbar.
Ja, oder er war nicht viel was teurer und dann, okay, packen wir den rein. Mhm. Alles im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Ja, dann gibt es einen schönen Forums-Thread bei Mac Rumors. Da beschweren sich einige MacBook Pro-Nutzer über Lautsprecherprobleme. Speziell in Final Cut, wenn man die Möglichkeit nutzt, das Ganze vorzuspulen oder im Video hin und her zu spulen, dann gibt es Störgeräusche über die eingebauten Lautsprecher. Das passiert meistens halt laut diesem ganzen Thread, was man da lesen konnte, wenn man halt nach vorne springt etc. oder halt im Video skippt, was auch immer. Also das Ganze, wie gesagt, durch seine Videotimeline scrollt, passiert auch bei einigen Multimedia-Playern oder bei wie QuickTime etc., da ist es auch aufgetreten. Benutzt man allerdings den Kopfhörerausgang oder benutzt einen Kopfhörer generell, sei es ein Klinkenkopfhörer oder sei es ein USB-Kopfhörer, tritt dieses Phänomen nicht auf. Das sind im Moment die Ursachen. Ne, die Ursachen kennt man im Moment nicht, aber ich hoffe mal, dass es keine Hardware ist und dass es nur irgendwo ein Softwareproblem ist. Es betrifft auch nicht alle. Und heute habe ich gelesen, dass die Mac and I-Redaktion dieses Problem auch reproduzieren konnte. Die haben bei ihrem Testgerät das Ganze auch nachvollziehen können und wie gesagt den Fehler reproduzieren können. Hoffentlich ist es kein flächendeckender Hardwarefehler. Ja, schauen wir mal.
Was natürlich auch wieder sehr schade wäre, weil sie ja gerade das Audiosystem auch so hervorgehoben haben. Ne? Also die Lautsprecher.
Ja, und allerdings hatten wir in der Vergangenheit bei den 15-Zoll-Geräten, also bei den Vorgängermodellen, auch diese Probleme. Da gab es auch einige Modelle, die diese Probleme hatten. Also das hat sich jetzt wiederholt. Schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Gut. Und dann hat Apple eine Pressemitteilung rausgehauen von der Fertigung des neuen Mac Pro. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, genau. Apple hat eine direkte Pressemitteilung rausgehauen, dass die Fertigung begonnen hat und dass sie in Austin dementsprechend die Mac Pros produzieren. Und hat da so einen kleinen Insight gegeben, wie die Fertigungsstätte aussieht, hat auch ein paar Bilder veröffentlicht und hat so ein paar Statements dazu abgegeben. Was mir an dieser Pressemitteilung so stark ins Auge gefallen ist, Apple betont halt nochmal ganz stark, dass sie Produkte für den Mac Pro aus 19 US-Staaten beziehen und dass sehr, sehr, sehr viele Produkte aus dem heimischen Markt bezogen werden, um dieses Gerät zusammenzusetzen. Sie sprechen aber in keinem Satz und in keinem Wort von Fernost, China etc. Da steht in dieser Pressemitteilung nichts drin. Da haben sie sich nicht zu geäußert. War sehr interessant.
Ja, sie wollen halt dieses, wie sagt man, zusammengeschraubten Amerika, beziehungsweise Made in America halt ein bisschen mehr promoten. Ich glaube, bei der Werkseröffnung war ja auch der President anwesend, was er da schön für sich da, oder bestanden hat, schön für sich da halt, oder sich dieses Ereignis anzueignen.
Er haut ja da mächtig auf die Kacke. Und ich glaube, der glaubt wirklich, dass er das Werk quasi eröffnet hat. Aber ich glaube, ihm ist nicht bewusst, dass das Ding schon seit 2013 dort steht.
Dass es halt kein wirklich komplett neues Werk ist, sondern der Vorgänger, der Mac Pro, ja da auch schon produziert wurde. Was er natürlich mit den Ausnahmen für Apple gemacht hat, ist, dass die Möglichkeit nach wie vor besteht, halt ohne die ganzen Strafzölle sich halt die Komponenten, die sie halt importieren müssen, halt, wie gesagt, ohne die Strafzölle entsprechend oder ohne dass die Strafzölle entsprechend darauf erhoben werden, halt einführen kann. Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil für Apple, was ja denen auch ermöglicht, dann quasi zu dem Preis den Mac Pro in Amerika produzieren zu können oder zusammenschrauben zu können. Inwieweit das natürlich dann, ja, was soll man davon halten, ja, beziehungsweise generell, ja, das ist ein schwieriges Thema, aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie es in Amerika machen. Ich glaube Apple schon, dass sie gerne mehr machen würden, dass es aber einfach so, oder dass es so einfach nicht möglich ist, aus den diversesten Gründen. Man muss mal gucken, wie sich das halt in Zukunft alles noch entwickelt, ja. Wenn es noch uninteressant werden sollte, muss sich irgendjemand was einfallen lassen, aber dann haben wir vielleicht auch wieder so Verhältnisse wie mit unserem heißgeliebten Trabi, ja. Wenn du halt alles im Staate produzieren musst und kannst da oft nichts irgendwie und Produktionsmöglichkeiten oder Know-how aus dem Ausland zugreifen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn halt ein Trabi bei rauskommt. Ja.
Ja, das ist richtig. Und was jetzt auch viele kritisiert haben, dass Tim Cook so ein bisschen den pragmatischen Weg geht, um halt die Strafzölle zu umgehen und da halt sich so ein bisschen mit Trump zu committen in irgendeiner Weise. Das haben ja auch sehr viele kritisiert.
Kann man auch kritisieren. Bei der Eröffnung, dass er halt nicht dazwischen gegangen ist, im Prinzip, als Trump halt davon gesprochen hat, dass er, oder dass es halt ein neues Werk ist, dass er da nicht irgendwie das korrigiert hat, ja, die Aussage. Ja. Apple steht die letzten Monate sowieso ja viel in der Kritik, auch gerade was halt ihre ausländischen Märkte betrifft, sei es China, sei es jetzt gerade Russland. Da hatten wir jetzt auch gerade wieder die Diskussion über die Ukraine, ja, beziehungsweise die Krim oder Sevastopol, ja, was ja aktuell, wenn du aus russischem Staatsgebiet dir die Karten oder die Navigationsdaten anguckst, ja, wo es halt dann Russland zugeordnet wird und nicht der Ukraine. Ja, das ist ja aktuell das, für was man Apple da momentan ankreidet, dass es sich halt Russland gebeugt hat. In China war es halt die Diskussion im Hongkong, ja, zuletzt gerade. Mal gucken, ja, wie Apple da drauf noch reagiert, ja, ob da nochmal was kommt. Sie sagen ja immer hier, freiheitliche Werte, Minderheiten etc., ja, das wird ja immer ganz groß nach außen transportiert als Message bei Apple. Deswegen muss man mal gucken, inwieweit das eventuell auch negativen Einfluss auf Apple haben kann. Ja, muss man mal abwarten. Es ist halt schwierig, wenn du dich an Gesetze vor Ort halten musst. Ja, und
Ja, das ist halt auch, Tim Cook führt ein Unternehmen, was wirtschaftlich denken muss und auch Geld verdienen muss. Er hat seine Aktionäre, seine Investoren, Shareholder im Rücken sitzen und er muss irgendwo die Gratwanderung gehen zwischen der Philosophie, die Apple versucht zu vertreten, was du eben schon angeführt hast, und zwischen den wirtschaftlichen Aspekt. Und er muss halt sehr gut aufpassen, wie weit er sich da mit Trump einlässt und wie weit er da da verhält. Ne?
Inwieweit nutzen sie halt ihren Einfluss, den Einfluss, den sie haben, um halt gegen ja, Ungerechtigkeiten, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, halt, um halt Apple ja ihr Gewicht in die Waagschale zu legen, um vor Ort irgendwie halt für ihre Werte, die sie haben, halt auch einzustehen, was natürlich, gerade wenn es halt gegen eine Gesetzgebung vor Ort geht, halt natürlich schwierig ist. Es gibt ja dann auch wieder die Leute, die sagen, okay, dann sollen sie halt aus dem Markt rausgehen. Ist natürlich in bestimmten Märkten auch wieder sehr schwierig, weil da halt sehr viel Umsatz einfach dahinter steckt, ja. Und was passiert, wenn da mal 30% oder 40% iPhone-Umsatz wegfallen, ja, kann man sich auch vorstellen. Ja, da wäre gerade, du hast eben die Shareholder angesprochen, die Aktionäre, die wären wahrscheinlich da nicht so glücklich drum. Aber da muss man auch wieder sagen, es gibt mehr als nur Geld, Dividende bzw. Aktienkurs. Da sind, glaube ich, auch gerade Interessenvertretungen für Anleger gefragt, sich da auch ja entsprechend vielleicht mal den Gegebenheiten anzupassen. Gerade in Bezug auf Russland muss man eh mal gucken. Ja, die Duma hat ja jetzt was Neues durchgewunken, dass auf allen Geräten halt Software vorinstalliert sein muss, die quasi aus den eigenen Programmierwerkstätten kommt. muss man sozusagen. Und wir wissen ja, wie Apple da dazu steht. Da muss man sowieso mal gucken, was da jetzt passiert. Ja.
Ja, also Tim Cook geht, wie gesagt, im Moment eine Gratwanderung zwischen den wirtschaftlichen Interessen und zwischen den Interessen oder zwischen der Haltung, die Apple die ganzen Jahre eingenommen hat. Und das ist auch nicht so einfach. Also in Tim Cooks Haut möchte ich jetzt im Moment nicht stecken.
Generell in Apples Schuhen ist es, der Markt wird immer schwieriger, gerade wenn man mal guckt, die Diskussion in den letzten Jahren in Bezug auf Verschlüsselungen, ja, die ganzen Techniken, ja, Gesetzgebungen werden vorbereitet, sind im Entstehen beziehungsweise liegen irgendwo vor und werden diskutiert, nicht nur in Amerika, Russland oder China, sondern bei uns ja auch, ja, alle wollen halt Zugriff auf Threema, WhatsApp beziehungsweise iMessage. Da muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Und wie gesagt, Russland ist jetzt den Weg gegangen und hat gesagt, wir müssen oder es muss in Zukunft was vorinstalliert sein an russischen Diensten. Mal gucken, wie sich Apple dazu stellt. Wenn sie das da so umsetzen sollten, kann man sich schon mal ausmalen, wer als nächstes alles anklopft.
Ja. Ganz, ganz klar. Und ich meine, wenn ich mir jetzt diese aktuelle Werbekampagne anschaue, die gerade im Fernsehen läuft von Apple, wo am Schluss das Schloss zugeht und wo sie quasi dann nochmal so betonen, wie sicher die Daten auf den Geräten sind und wie offensiv sie das Ganze nochmal gerade bewerben, müssen sie nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern sie müssen dann dementsprechend auch das, was sie im Moment bieten, auch weiterhin halten können und auch weiterhin dazu stehen können. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja. Die wird auf jeden Fall noch spannend die nächsten Jahre.
Ja. Schauen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, wir haben die Pressemitteilung mal in den Shownotes verlinkt und da kann man mal reinschauen. Und naja, interessant. Gut, dann können wir ja vom Housekeeping in die Kurzmeldungen reingehen.
Apple hat, das war schon ein bisschen mehr als Housekeeping.
Ja, erweitertes Housekeeping, ja. Apple hat jetzt ein Camera Case oder Smart Battery Case vorgestellt, genau. für die aktuellen iPhones 11 und 11 Pro. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das war ja schon länger geleakt. Das Design lehnt sich natürlich, was heißt natürlich, es lehnt sich an die Vorgängermodelle an. Es ist nur eine Besonderheit dazu gekommen. Wir haben jetzt eine physische Kamerataste, die nach meiner Meinung einen sehr großen Vorteil hat, egal in welcher App oder ob ich mich in einem gesperrten Bildschirm befinde oder nicht. Ich kann sofort in die Kamera gehen und es löst sofort aus. Also es ist sehr, sehr, sehr schnell. Finde ich ganz charmant, finde ich ganz gut. Da gab es viele Berichte, oder nicht Berichte, sondern viele Stimmen, die gesagt haben, ja, warum macht man das nicht in die anderen Cases auch mit rein? Das ist ja schön und gut, geht aber in meinen Augen so nicht, weil die normalen Cases passiv sind und keine Verbindung zum Lightning-Port haben. Und wie soll direkt eine Taste auslösen oder wie soll ich direkt eine Auslösung vornehmen können, wenn ich keine Verbindung habe zum Gerät? Und das ist nach meiner Meinung nur mit dem Smart Battery Case so im Moment möglich, weil das ja über den Lightning Port verbunden ist. Und deswegen haben sie das ausgenutzt und haben eine physische Kamerataste eingebaut.
Ja. Es ist auf jeden Fall ein nettes Zusatzgimmick an dem Gerät, was vielleicht für den einen oder anderen, der eh viel fotografiert mit dem iPhone. Und man sagt ja auch, ja, die Smartphones generell sind ja mittlerweile die neuen, in Anführungszeichen, Pocket-Kameras. Von daher macht das definitiv Sinn. Ja. Ich würde mir auch wünschen, ab und zu mal, dass wir da eine Taste am iPhone hätten, ja, oder dass man das zumindest mal in den Einstellungen entsprechend einstellen könnte, was, dass man halt direkt zur Kamera kommt. Man kann ja ein paar Shortcuts kann man gleich einstellen, aber ich denke nicht, dass man auf den Button direkt die Kamera legen kann.
Nee, das kann man
nicht. In der Kamera kannst du ja hier die Lautstärketasten nutzen zum Fotografieren, aber halt auch erst, wenn du drin bist.
Genau, ja. Du musst halt die Kamera-App offen haben, ganz genau. Genau.
Und ich würde mir eigentlich so einen Shortcut wünschen, dass, keine Ahnung, du kannst zwar hier über den Homescreen die Taste entsprechend halten und gehst direkt in die Kamera, aber so ein Hardware-Button, gerade wenn du es halt aus der Hosentasche rausholst zum Beispiel und du drückst von mir aus anstatt oder lange den Einschaltknopf anstatt Siri, ja, kommt dann zum Beispiel direkt die Kamera. Das wäre auch so ein Ding, was ich mir wünschen würde und das mal meine, nee, das geht mir die Einstellung nicht, nee.
Nee, geht nicht. Geht nicht.
Ja.
Naja, aber gut, ist ein nettes Feature und wieso nicht? Ja. Macht das Smart Battery Case ja dann noch ein bisschen interessanter oder es hebt sich dann von den Third-Party Cases ein bisschen ab. Gut, und die Commerzbank, die hat einen Tweet rausgehauen, das Warten halt hat bald ein Ende, Hashtag Apple Pay. Und einige Kunden wurden auch schon per E-Mail benachrichtigt, dass demnächst das Ganze starten soll. Ja, schauen wir mal, was demnächst heißt. Das wissen wir ja bei den Banken, das kann ein wenig dauern, aber gucken wir mal.
Ja.
Es wird ja immer mehr. Bin ja mal gespannt, wann jetzt endlich final die Sparkasse komplett dabei ist. Also mit ihrer Girocard, das soll ja nächstes Jahr passieren. Aber nächstes Jahr ist ja auch ein dehnbarer Begriff.
Ja.
So, und dann gab es eine nette Stellenausschreibung auf LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv ist. Ich habe das mal verlinkt. Dort konnte man sehen, dass Apple Mitarbeiter sucht für den Bereich Media-App-Gestaltung unter Windows. Und da haben jetzt einige Leute darauf hingeschlossen, dass iTunes auch bald unter den Windows-Betriebssystem wegfallen wird und dass da wohl auch was Neues kommen wird, was so die Nachfolge antreten soll. Also quasi das Pendant, was wir halt auch auf Catalina haben, in ähnlicher Form könnte das dann auch auf Windows kommen. Bin ich ja gespannt. Aber das zeigt natürlich auch, dass immer noch der Windows-Markt gerade für die iPhone-Benutzer und iPhone-Nutzer wichtig ist, dass sie halt noch ihr Gerät dort verwalten können und auch ihre Dienste etc.
Ja, das ist aber auch ein historisch gewachsenes Ding. Ohne die Windows-Unterstützung für iPods, glaube ich, hätte das nie so abgehoben. Und du hättest auch heute wahrscheinlich so nicht das iPhone. Und die Windows-Unterstützung. Inwieweit man natürlich iTunes gerade auch heute mit Apple Music bzw. Apple TV Plus, inwieweit da ein traditionelles iTunes auch unter Windows noch Sinn macht, ist eine andere Frage. Nur wie willst du das auf Windows auch wieder umsetzen bzw. weggehen von iTunes und vielleicht zu einer Mehr-App-Lösung unter Windows gehen? Könnte ich mir durchaus schwierig vorstellen, aber ja, muss man mal gucken, welche Ideen da Apple einfach hat. Ja, aber der Support macht definitiv Sinn. Alleine die installierte Basis nach wie vor von Windows-Geräten oder von Windows-PCs. Ja. Und auch gerade der iPhone-Nutzer unter Windows, ja, wenn sie auch sonst kein Mac-Produkt nutzen, ist ja schon sehr hoch. Ja. Von daher
kommst du da nicht drum rum. Ja, der ist enorm. Der ist enorm, ganz klar. Es ist leider so.
Was heißt leider? Man kann ja froh sein. Ja.
Ja.
Ich würde mir auch wünschen, dass die Apple Watch Android unterstützen würde. Oder dass es eine App für Android gäbe, damit du zumindest mal rudimentär die Apple Watch-Funktionen oder dass du die Apple Watch vernünftig, ja, muss ja nicht alles unterstützt werden, aber vernünftig unter oder mit einem Android-Gerät auch nutzen kannst. Das würde den Markt auch nochmal signifikant erhöhen. Würde vielleicht für Apple Sinn machen, aber ja, muss man einfach mal abwarten.
Ja.
Früher oder später wird die Apple Watch wahrscheinlich eh komplett selbstständig sein. Und inwieweit man dann noch ein Android unterstützen muss, ist die andere Frage. Aber mal gucken, wann es dann auch soweit sein wird. Ja.
Ja, sie arbeiten ja kräftig darauf hin, ja, dass das Ganze autonom wird. Schauen wir mal, schauen wir mal. Gut. Und dann gibt es was Neues in Nordamerika. Apple Care Plus, es gibt ein neues Pilotprogramm, was in ausgewählten Apple Stores stattfindet. Dort kann man länger als 60 Tage, also im Moment ist ja so, man muss innerhalb von 60 Tagen Apple Care abschließen, damit man dementsprechend in Genuss von einer Garantie, eine Garantieverlängerung kommt. Und das hat jetzt Apple, wie gesagt, in einem Pilotprojekt etwas ausgedehnt, das Ganze. Man hat die Möglichkeit, jetzt 365 Tage nach dem Kauf des jeweiligen Gerätes Apple Care Plus abzuschließen. Allerdings gibt es da so eine kleine Fußnote. Wenn man jetzt im 61. Tag ist, dann kann man das nicht so einfach machen, wie man das jetzt hier bei dem normalen Apple Care machen kann. Man muss in den Laden gehen, man muss in den Apple Store gehen und man muss das Gerät vorzeigen.
Okay, ich habe mir schon gedacht, ja. Weil dann könntest du ja auch im ersten Jahr noch abschließen, wenn was passiert ist, ja. Genau, ja.
Ja, und man muss das Gerät vorzeigen, der Mitarbeiter.
Ja, ist richtig so, ja.
Schaut sich das Gerät an, er macht erstmal eine optische Prüfung und dann lässt er ein Diagnosetool rüberlaufen. Und wenn das alles gut gelaufen ist, dann hat man halt die Möglichkeit, sein Gerät mit einer längeren Garantie zu versehen. Ja.
Was ja allerdings von Apple-Seite aus auch Sinn macht. Ja. Könntest du das nach wie vor so abschließen oder ohne das Gerät halt irgendwie auch mal zu zeigen, dass es noch ganz ist? Abschließen, ja, mein Gott, da würde ich es auch erst machen, wenn mir das Ding runtergefallen ist, klar.
Ja, so ist es. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sich das dann auch flächendeckend ausrollt und ob wir das dann auch später bei uns in Europa sehen werden oder ob das nur erstmal so eine Testgeschichte ist und ob sich dieser Test halt gar nicht...
Es macht durchaus Sinn. Bei meinem letzten Notebook-Kauf bei Apple hatte ich auch die Frist verpasst, weil ich es direkt im Laden nicht machen wollte, als ich es mir gekauft habe und habe dann, als ich dann es machen wollte, war die Frist rum. Ja. Also es macht durchaus Sinn, ja, weil ich denke, es geht nicht nur mir so, sondern es gibt viele, die erstmal, gerade weil es die Option gibt, es später noch abzuschließen, aus dem Laden rausgehen und es erstmal nicht machen und vielleicht dann erst wieder dran denken und die Frist ist rum. Also von daher denke ich mal, ist das auf jeden Fall ein Angebot, was sich durchaus rechnen kann. Inwieweit natürlich dann der Aufwand des Prüfens sich dann auch wieder rechnet, beziehungsweise je nachdem, wie hoch die Nachfrage danach wäre, wie dann halt so im Store oder was im Store zusätzlich los wäre, ja, ist die andere Frage. Aber ich denke mal, als Angebot macht das für Apple durchaus Sinn. Und wenn du da auch nochmal was nach 90, 120 ja, oder 180 Tagen verkaufen kannst, den Umsatz hast du auch wieder mitgenommen. Und wie bei jeder Versicherung, ja, der beste Fall ist ja, dass er nie eintritt. Ja. Es ist eigentlich easy money. Ja.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Wobei auch mit der Regelung Selbstverschulden, ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Aber wie gesagt, ich denke mal, aus unternehmerischer Sicht macht das für Apple durchaus Sinn. Es gibt ja auch Third-Party-Versicherungen, die du im Nachhinein noch abschließen kannst. Da gibt es ja auch einige, die da explizit Werbung dafür machen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier um Weihnachten rum im Fernsehen auch wieder was läuft von diesen Versicherungsanbietern. Die machen daher, denke ich mal, auch den einen oder anderen Euro noch damit. Von daher, warum sollte Apple das nicht mitnehmen? Ja.
Klar. bietet sich an. Naja, wenn sich das, wenn der Test gut lief und das Pilotprojekt gut angenommen wird, ich denke, dann werden sie das ausrollen. Ja. Das keine Frage.
Ja, das ist auch wieder so ein Feature, was du ja gerade mit Apple Plus dann auch wieder gut den Leuten verkaufen kannst. Ja. Mhm. Bis zu einem Jahr nach Kauf kannst du hier die Apple Care Plus noch abschließen. Und wie gesagt, gerade je nachdem, wie viel Geld du investiert hast und eventuell auch am Anfang überlegt hast, oh, ich bin vielleicht ein bisschen klamm oder so, ja, beziehungsweise das MacBook Pro 16 Zoll in maximaler Ausbaustufe, ja, reißt so ein Loch in mein Budget rein, dass ich mir erstmal Apple Care Plus nicht leisten kann, sondern muss die ersten 2-3 Jobs mal abwarten, mhm, ja, die ich gemacht habe. dann, wie gesagt, kann das auch mal länger als 60 Tage dauern, ja.
Das ist richtig. Ja, das machen ja viele.
Ja, wobei, wenn es dann bei dem Preis an Apple Care scheitern sollte, ja, dann weiß ich es auch nicht, ja. Aber man weiß
also
es ja nicht.
Auch kann erst
ja
sein. Ich glaube auch erst so 4, 5, 6 Wochen später bei meinem 15er Apple Care abgeschlossen. Ich habe auch ein bisschen gewartet.
Ja, ich hatte auch gewartet. Ich habe halt nur meinen Termin damals verpasst gehabt, ja.
Es ist auch nichts passiert. Das muss
mir auch. Also wie gesagt, es ist ja auch nichts passiert, ja. Ich hätte eh keinen Garantiefall oder keine Garantieverlängerung in Anspruch nehmen müssen, ja. Mhm. Also habe ich da jetzt nichts verloren im Prinzip. Aber ich habe mich da zuerst schon geärgert, ja, dass die Frist halt rum war. Ja, wobei, wie gesagt, es ging ja gut aus.
Ja. Gut, gut. Ja, noch eine Kurzmeldung. Johnny Ive ist jetzt von der Seite genommen worden bei Apple. Also das Profil taucht jetzt nicht mehr auf. Ja. Das ist im Endeffekt nur nicht mehr als zu erwarten gewesen. Mich wundert es, dass es jetzt so spät passiert ist.
Okay, aber ich glaube, er ist jetzt offiziell erst ausgeschieden.
Ach so.
Er war ja vorher noch quasi für Apple tätig. Ja, und ist jetzt, ich glaube, jetzt war der Stich, oder der Tag, ja, der Stichtag quasi, wo sein letzter Arbeitstag quasi. Ja.
Mhm. Ja. Okay.
Wobei man muss ja auch mal sagen, klar, wir wissen, was Johnny Ive für Apple war oder nach wie vor im Prinzip auch ist. Aber der hat sich ja die letzten Jahre so rar gemacht. Du hast ihn ja auch kaum noch irgendwie mal in seinem Weißraum gesehen. von daher, ich denke, den meisten wird es nicht so bewusst sein beziehungsweise auffallen, dass er nicht mehr da ist. Und bei den Apple-Events, gerade bei den großen, denke ich mal, wird er sowieso eingeladen. Ja, wird im Publikum sitzen. Ja, da wirst du auch nicht viel verpassen an Präsenz jetzt von Johnny. Und wie gesagt, ansonsten, wo hast du den Großen noch irgendwo gesehen? Ja, außer auf der Baustelle zum Apple Campus.
Ja. Ja, und ich glaube, das war ja auch in den letzten Jahren sein Steckenpferd, sich um das zu kümmern, um das ganze Gebäude zu kümmern. Ja,
die Design und so auch jenseits eines iPhones, ja.
Genau, und ich glaube, das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht, ganz keine Frage. Da konnte er sich austoben. Hat ja auch genug Fläche dazu.
Ja. Wobei, was immer interessant ist, wenn du alte Bilder von Johnny Ive siehst und dann so Bilder aus den letzten Jahren, das ist eine Transformation, was der durchgemacht hat. Oder auch so die ersten Produktvideos mit ihm. Ja,
ja, er hat sich ein bisschen körperlich verändert. Ja.
Der hat sich enorm verändert, ja, zu damals.
Ja, hat ein bisschen mehr Schwungmasse aufgenommen. Ja, aber mein Gott, das ist halt so im Alter. Ne? Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dann gibt es eine lustige Auktion. Falls jemand noch ein bisschen Geld über hat und in nette Apple-Dinge investieren möchte aus der Vergangenheit, der hat die Möglichkeit, eine 3,5 Zoll Floppy-Disk zu ersteigern mit der Unterschrift von Steve Jobs. Die Firma oder das Auktionshaus PR Auktion, die spezialisieren sich oder haben sich auf solche Dinge spezialisiert, speziell um das Thema IT, historische IT, Retro IT oder auch solche Dinge, ja, wie halt diese Diskette mit einem Autogramm. Letztens haben sie, glaube ich, auch eine Beschreibung manuell mit Steve Jobs Unterschrift versteigert. Das hat ähnlich viel an Geld gebracht. Sie taxieren das Ganze oder sie erwarten 7.500 US-Dollar. Wo ich das letzte Mal drauf geguckt habe, waren es 5.000 US-Dollar. Also ist jetzt noch nicht so ganz da, wo sie es gerne hätten. Aber wer eine Diskette haben möchte, eine Original-Diskette, keine Kopie, mit den System-Tools in der Version 6.0 und mit einer Unterschrift von Steve Jobs, der kann da mal loslegen.
Ja, apropos, wer was haben möchte, ich glaube, wir hätten da auch noch was.
Wir hätten auch noch was. Oh ja, das könnte auch etwas länger dauern in der Erklärung, weil das ganze Projekt hat ein wenig länger gedauert. Im Endeffekt hat es schon so lange gedauert, solange wir umgezogen sind von unserem Vorgängerprojekt zum aktuellen Geek-Café-Projekt. Da, seitdem ist diese ganze Geschichte in Planung. Und das zeigt, wie viel Energie und wie viel Herzblut wir in dieses kleine Projekt gesteckt haben, weil es uns, denke ich, beide ein Anliegen ist, da was Ordentliches auf den Tisch zu bringen. Denn wir haben jetzt endlich eine Geek-Café-Tasse. Ja. Und ich finde, das Endprodukt kann sich sehen lassen, weil wir haben einen extrem starken Partner gefunden, der uns diese Tassen produziert. Es ist eine Porzellanmanufaktur, die es mittlerweile seit 175 Jahren gibt. Das ist die Firma Kahla. Die Firma Kahla sitzt in Thüringen in der gleichnamigen Stadt. Und das ist, wie gesagt, die Firma Kahla Porzellan. Die gibt es seit 175 Jahren. Und die haben dort ein doch sehr imposantes imposante Porzellanfabrik. So, und jetzt wollte ich noch ein paar Worte zu der eigentlichen Tasse verlieren und dann noch zum Schluss noch so ein paar Worte zu der Firma Kahla, was dahinter steht. Die Tasse, die wir uns ausgesucht haben, die unser Logo dementsprechend ziert, die ist von der Entwicklung her und vom Design her was ganz Spezielles. Die Tasse schimpft sich Café Sommelier und sie wurde gemeinsam mit Kaffeespezialisten, mit verschiedenen Kaffeeröstereien und mit Baristas und mit Kaffeemaschinenherstellern entwickelt. Das heißt, an dieser Entwicklung sind verschiedene Spezialisten aus dem Kaffeebereich beteiligt gewesen und natürlich die Chefdesignerin der Firma Kahla, die gemeinsam diese Kaffee-Sommelier-Tasse entwickelt haben. Und das Besondere an dieser Tasse ist, dass viele Faktoren dort halt eingeflossen sind, um das optimale und oft optimalen Kaffeegenuss hervorheben zu können. Das bedeutet, die Tasse ist von der Wandstärke speziell gestaltet, die Innenform ist speziell gestaltet und auch die Größe der Tasse ist so optimiert, dass man aus einem Kaffee den optimalen Genuss herausholen kann. Und des Weiteren ist die Tasse an sich, also auch von dem Modell her, erstens mal auch ein Standardprodukt, was es bei Kahla so auch zu kaufen gibt, ohne natürlich unser Geek-Café-Logo. Also es ist auch so ein Bestseller in dem Produkt oder in dem Portfolio von der Firma Kahla. Und die Tasse oder das Tassendesign wurde mit 6 Preisen ausgezeichnet. Da sind unter anderem so Preise dabei wie den Küchen-Award Technik 2013. Dort haben sie den 2. Platz belegt. Den Top Hotel Star Award 2013. Dort haben sie auch dementsprechend...
Entschuldigung übrigens, wenn es raschelt, aber ich packe mal nebenher dein Paket aus. Da ist nämlich die Tasse drin.
Ah,
ja, sehr weil gut. Ich hatte es vor der Aufnahme nicht mehr geschafft, aber ich will sie mir jetzt live quasi unbedingt noch angucken. Wo wir schon drüber reden oder du drüber redest.
Audio-Unboxing.
Genau.
Ja.
Das Rascheln okay. ist das Auspacken der Tasse. Ja. Und jetzt die Verpackung, bitte.
Gut, das ist jetzt sehr authentisch. Wir versuchen das jetzt hier quasi in Audioform reinzupacken.
Oh, das sind 2. Sehr schön. Vielen Dank.
Ja, doppelt hält besser. Falls eine runterfällt.
Nein, das nicht. Aber wir sind ja auch zu zweit hier im Haushalt. Passt doch.
Ja, wunderbar. Und dann hat die Tasse den Coffee Innovation Preis auch 2013 gewonnen. Also ich möchte jetzt hier nicht die ganzen Designpreise aufzählen, weil es waren insgesamt 6 Designpreise, die Tasse gewonnen hat. Und das macht die Tasse so besonders. Und ich finde, Da haben wir doch einen sehr schönen Partner gefunden, der uns die Tasse quasi hier so produziert, dass wir auch hinter dem Produkt stehen können, sowohl von der Wertigkeit des Produktes als auch von der Präsentation des Logos und auch des Aufdrucks. Ist das doch ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Und wir mussten ja auch quasi nochmal so eine Schippe drauflegen. Bei unserem Vorgängerprojekt hatten wir auch schon ein sehr hochwertiges Produkt als Tasse. Und das wollten wir jetzt noch ein bisschen steigern. Aber im Endeffekt ist es ja immer sehr einfach, zu irgendeiner Online-Bude zu gehen, ihnen das Logo zu schicken und dann irgendwann in ein paar Tagen so ein relativ günstig bedrucktes Tässchen zu bekommen. Aber das ist nicht so unser so Qualitätsanspruch, weil was wir gerne als Produkt haben, das möchten wir natürlich dann auch weitergeben an unsere Hörer und das sollte schon auch was Langlebiges sein. So. Und die Tasse hat noch einen speziellen Punkt, den, glaube ich, in dieser Art und Weise kein Marktbegleiter anbietet und umsetzen kann. Die Tasse hat einen RFID-Chip oder einen NFC-Chip eingebaut. Und was der kann und was der macht, da werden wir dann irgendwann in den weiteren Folgen nochmal drauf eingehen. Und der glückliche Gewinner, der diese Tasse dann gewinnen wird, der kann das natürlich dann austesten, was dieser NFC-Chip, der in der Tasse verbaut ist, kann und macht. Und das ist jetzt auch nochmal so ein unique Feature, denke ich, die das Ganze nochmal so ein bisschen hervorhebt oder die an sich diese Tasse nochmal hervorhebt. Ja.
Also ich befing ja gerade die Tasse und muss sagen, also von der Größe her ist sie wirklich top oder genau mein Ding. Und das Logo ist ja Hammer geworden.
Ja.
Das ist richtig, richtig gut geworden hier. Hammer. Toll. Also eine wirklich sehr schöne Tasse, ja.
Ja, siehst du. Und,
ich bin begeistert.
Ja, das hoffe ich auch. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Nicht nur.
Ja. Nee, gut gemacht. Also gut. Hut ab. Also die ist wirklich schön geworden, ne? Mhm.
Gut, dann werden wir in die Shownotes packen, wie man die Tasse gewinnen kann bei uns. Da sind wir uns jetzt noch nicht so im Klaren drüber, deswegen schreiben wir das alles in die Shownotes und auf die Homepage gucken. Das macht dann Sinn. geek-café.de zur heutigen Sendung. So, und jetzt wollte ich noch ein paar Worte zur Firma Carla verlieren. Und da habe ich mir heute einen ganz speziellen Aspekt rausgesucht, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Die Firma Carla ist stark dabei, das Thema Nachhaltigkeit oder eine spezielle Nachhaltigkeitsstrategie ganz weit nach oben zu heben. Sie nennen das Carla Pro Öko. Und was beinhaltet dieses Programm, was sie sich selbst aufgelegt haben? Und da habe ich so ein paar Sachen mir rausgesucht, die mir persönlich sehr gut gefallen. Erstmal ist es so, dass wir schadstoffgeprüftes Porzellan haben. Also das Porzellan ist komplett schadstofffrei. Das Produkt ist komplett in Deutschland gefertigt und wird nicht irgendwo im Ausland gebrannt oder zurechtgezimmert, sondern das wird alles in Deutschland gefertigt. Das finde ich persönlich schon mal sehr, sehr charmant. Dann haben wir in der Produktion die Sache, dass das ganze Wasser, was dort verbraucht wird für die Tassenproduktion, so weit aufbereitet wird, dass sie eine Wasseraufbereitungsanlage haben. Also dass das Wasser wieder aufbereitet wird und wieder in den Produktionszyklus mit einfließt. Des Weiteren hat die Firma einen eigenen Brunnen, wo sie dementsprechend das Wasser entnehmen können. Und dann gibt es noch die Geschichte, dass sie ihren Strom über eine eigene Photovoltaikanlage herstellen und das, was sie halt selbst benötigen, zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil aus ihrer hauseigenen Photovoltaikanlage selbst generieren können. Das sind so ein paar Punkte, die sie dementsprechend hier abgebildet haben und auch umsetzen und auch schon jahrelang so praktizieren, was diese ganze Sache noch so ein bisschen nachhaltiger macht. Des Weiteren haben sie sehr lange Produktzyklen, Das hat natürlich den Vorteil, dass man Produktionsumstellungen nicht so häufig hat und somit dementsprechend auch die ganze Firmenökologie so ein bisschen im Rahmen hält und dass auch die Produkte an sich durch dieses nachhaltige und zeitlose Design auch die Produkte sehr lange im Markt gehalten werden. Also man hat ein sehr zeitloses Design, was sich auch komplett durch die Produkte durchzieht oder durch das ganze Produktportfolio durchzieht. Und somit hat man nicht so stark modeunterworfene Produkte, die man nicht so schnell austauschen mag. Und man hat dann quasi auch so ein nachhaltiges, langlebiges Produkt beim Kunden letztendlich. Und das sind so Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen, die sich die Firma Kala im Bereich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat.
Ja. Oh, da möchte ich noch was anmerken. Mhm. Und zwar, ich habe ja jetzt gerade die Tasse ausgepackt. Mhm. Die hast du mir so geschickt, wie sie von Kala kam, oder? Hast du nochmal an der Verpackung irgendwas gemacht?
An der Verpackung der Tassen habe ich nichts gemacht, aber ich habe einen Umkarton drumherum machen lassen.
Mir geht es jetzt nur um die Tasse, weil, was mir aufgefallen ist, kein Plastik. In der kompletten Verpackung ist nirgendwo Plastik, keine, jedenfalls nicht, was ich jetzt in der Tasse, alle in der Verpackung gesehen hätte. Keine Plastikfolie, keine Plastiktüte, in der die Tasse nochmal drin steckt, sondern es ist alles Kartonage bzw. Wellpappe. Ja, die da verwendet wurde, um das sicher zu verpacken und anscheinend auch mit einem guten Recyclinganteil. Also von daher, für mich als alten Verpackungsfreund und ja, auch wenn ich in der Kunststoffbranche tätig bin, bin ich ja gerade bei Verpackungen nicht unbedingt so jetzt, wenn es nicht sein muss, nicht so ein Freund von Plastik oder von Kunststoff. Und das hat Kala zumindest mal bei den Tassen, die ich jetzt bekommen habe, wunderbar gemacht. Gefällt mir gut, ja.
Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass sich das natürlich durch die komplette Produktpalette zieht und nicht nur bei der Sommelier-Tasse, die wir hier gerade haben. Warum sollten Sie das jetzt nur dort haben? Das wird sich, denke ich, durch alles durchziehen.
Sehr wahrscheinlich, ja. Aber ja. Wie gesagt, das gefällt mir echt gut, ja. Also war ich eben, als ich es ausgepackt habe, sehr angenehm überrascht.
Gefällt mir, ja. Ja, das sehe ich genauso. Ja, gut, dass du das anführst, das habe ich jetzt ganz vergessen. Gut.
Ja, okay. Du siehst, so schnell kann es halt vergessen gehen und mir ist es halt direkt aufgefallen, ja. Vielleicht auch, weil ich ja eh mal aus, wie gesagt, der Verpackungsbranche beziehungsweise jetzt aus der Kunststoffbranche komme. Aber mir ist das direkt aufgefallen und das ist ja auch so ein Ding, was ich gerne sehe, dass halt bei so Sachen halt nicht unbedingt jetzt, wo es nicht sein muss, halt kein Kunststoff verwendet wird. Wie gesagt, okay, ich verkaufe Kunststoff, ja, aber es ist ja trotzdem so ein Ding, ja, so eine Herzensangelegenheit, wo, wie gesagt, wo es halt nicht sein muss unbedingt, ja, kann man ja durchaus auch alternative Möglichkeiten einsetzen und das haben sie wirklich schön gemacht, ja. Gefällt mir.
Ja. Ja, das Nachhaltigkeitsthema zieht sich, wie gesagt, von der Verpackung bis zur Wiederaufbereitung des Wassers, was wir für die Produktion benötigen, ganz klar. Gut, ich würde sagen, dann haben wir doch das Thema Kala für heute erstmal abgeschlossen. Es wird natürlich weitere Gewinnspiele geben. Und heute gibt es mal eine Tasse zu gewinnen und mal gucken, wie das bei uns so anläuft. Noch eine Anmerkung, diese Tasse wird es nicht zum Kaufen geben. Also es wird die nur exklusiv hier zu gewinnen geben. Von daher ist das auch was ganz Besonderes vom Design und wir wollen damit auch gar kein Geld verdienen letztendlich, sondern es soll was Spezielles für unsere Hörer sein, ein spezielles Merchandising-Produkt, was hier nicht verkauft wird, sondern es wird es nur für diese Gewinnspielaktionen geben. Ja, so ist es. Und das Design ist auch limitiert, das heißt, wenn die gewisse Anzahl der Tassen weg ist, dann wird es das in dieser Form nicht weiter geben. Das ist, wie gesagt, begrenzt auf diese Anzahl von Tassen. Jo. Gut, dann lass uns doch weitermachen im Text.
Ja, gerne.
Haben wir noch was? Wäre jetzt ziemlich doof, wenn wir nichts mehr hätten. Wir haben noch so ein paar kleine Sachen. Was haben wir denn noch? Ja, die Firma Coop schließt ihre Pforten in Deutschland. Hast du das mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen, als ich die Shownotes gelesen habe.
Okay.
alles, was den Bereich Roller betrifft, bin ich eigentlich mehr so in dem Thema E-Scooter drin, als jetzt wirklich Roller. Ja.
Ja, und das sind jetzt ja richtige Roller im Sinne von Vespa, also keine diese kleinen Tretbretter, sondern richtige Roller. Und Coop war in Berlin und in Tübingen. In Berlin haben sie angefangen und in Tübingen in Baden-Württemberg haben sie dann nachgezogen. Und beide Standorte werden geschlossen und man kann dort keine Roller mehr mieten. Das läuft jetzt demnächst aus. Angegeben worden, wirtschaftliche Gründe. Und ich finde, ja, die Preisgestaltung war auch schon relativ attraktiv in meinen Augen. Du konntest 30 Minuten für 3 Euro investieren oder 3 Euro für 30 Minuten investieren. Und das fand ich schon sehr attraktiv, finde ich. Dafür, dass man einen richtigen Roller bekommt, dass man schneller unterwegs ist als mit diesen kleinen Dingern. Natürlich brauchst du ja einen Führerschein dafür, keine Frage.
Genau, das wollte ich gerade ansprechen, ja.
Aber du hast halt ein sehr attraktives Angebot gehabt und ich glaube mal, dass sie sich mit diesem Preis nicht länger halten konnten und dass das einfach sich nicht gerechnet hat. Man sieht es ja auch an der Begründung, wirtschaftliche Gründe. Schade.
Schade, ja, aber ich denke mal auch der Aufwand, um die Flotte instand zu halten, beziehungsweise laufbereit zu halten, war oder ist bei den Rollern natürlich höher als bei so einem kleinen E-Scooter für ein paar Euro im China-Import. Ja. alleine schon die Akkupacks, ja, da hat man ja schon die ein oder andere Story gehört, dass da Akkupacks verschwunden sind. Ja, bei so Mietgeräten. Also nicht jetzt Coop, sondern es gibt da auch noch einen anderen Anbieter in Deutschland.
Es ist die Firma Emmy. Emmy ist jetzt der Konkurrent und der wird sich wahrscheinlich auch freuen, dass ein Konkurrent vom Markt ist. Und Emmy existiert weiterhin noch. Ja.
Und da hat man ja auch schon Berichte gehört. Und wie gesagt, du hast halt nicht die Problematik, aber du hast halt da wieder die Sache mit, du brauchst einen Führerschein zum Fahren von den Dingern. Ja. Und das muss natürlich dann auch alles geprüft, vorgehalten werden. Ja, und das ist halt schon mit Aufwand verbunden. Von daher, bei dem Preis könnte ich mir das als durchaus schwierig vorstellen, ja. Aber attraktiv ist es, gerade im Sommer, gutes Wetter. Du kannst dir so ein Ding mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde mieten für das Geld. Mal kurz hier Eisdealer zurück, keine Ahnung, ein bisschen durch die Stadt fahren. Da holen, da abstellen, also schon, wäre schon mal so ein Ding gewesen, ja.
Ja, absolut. Ja.
Gerade muss man auch mal wieder gucken, die heutige Jugend, wie es so schön heißt, wir haben ja aktuell ein paar neue Kollegen da, die eingearbeitet werden für den Januar dann und da sind auch welche dabei, die sind ja um einiges jünger als ich und da sind auch welche dabei, die hier die diversen Carsharing-Angebote in Anspruch nehmen. Und da recht begeistert sind, gerade halt mit Automieten in der Großstadt, die auch die Preise teilweise nicht abschrecken. Je nach Anbieter kostet das ja auch schon mal Geld, ja, wenn du so ein Ding fahren willst. Aber die da beherzt zugreifen und hier die Angebote, sei es jetzt hier die Minis, die Smarts oder was auch immer, da in Anspruch nehmen. Der hat mich auch überrascht. Aber muss anscheinend bei der Jugend durchaus ein attraktives Angebot sein, ja.
Ja, gerade in Ballungszentren, da wo natürlich die Fahrzeuge auch zur Verfügung stehen.
Ach, und i3 habe ich vergessen, weil er hat zuletzt so vom i3 geschwärmt. Also von dem Fahrverhalten her. Nicht jetzt direkt unbedingt von Auto und Design, aber er war ganz begeistert vom Fahrverhalten her, ja.
Naja, gut, generell so ein Elektroauto ist natürlich vom Anzug her schon mal sehr interessant, klar, logisch. Und warum nicht?
Ja,
warum auch nicht? So ist es. Gut, dann hat die Firma Satechi was vorgestellt. Und warum nicht schon viel früher, frage ich mich. Weil
ich hatte mich auch anscheinend verlesen, weil ich sehe gerade, da steht Mini.
Ja, das ist ein Hub für den Mac Mini. Und das Ding habe ich jetzt natürlich nicht getestet, weil ich habe keinen Mac Mini derzeit. wahrscheinlich auch nicht in absehbarer Zeit. Keine Ahnung, mal gucken. Jedenfalls finde ich es trotzdem sehr charmant, weil wir haben einen kleinen Untersatz, den man unter den aktuellen Mac Mini stellen kann. Für ältere Modelle geht es nicht. Und auf der Rückseite verbinden wir das Ganze mit einem USB-C-Port und haben auf der Vorderseite, da wo sie nach meiner Meinung hingehören, eine erweiterte Anschlussmöglichkeit. Das bedeutet, wir haben
ja, das SD-Karten. Das Ding macht doch einen schlanken Fuß.
Ja. SD-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot, USB 3.0-Port und das alles quasi schön auf der Vorderseite. Und man hat es in einem sehr schmalen Formfaktor. Also man hat den Footprint von dem Mac Mini und von der Höhe ist es auch nicht viel. Im Endeffekt ein kleiner Untersatz. Und damit das Ding auch nicht heiß wird, gibt es auch Lüftungsschlitze, was man lesen konnte. Und ob das jetzt aktive Ventilatoren verbaut hat oder nicht, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Das weiß ich nicht. Angeblich sollen da welche drin sein. Gut, da muss man natürlich sehen, wie laut die sind. Aber ich denke auf jeden Fall für alle Mac Mini-Besitzer ein sehr interessantes Produkt.
Ja, definitiv. Es gab ja schon für Vorgängerversionen von anderen Herstellern auch nochmal so Untersätze für den Mini, teilweise ja auch mit SATA.
Festplatten
drin genau, und sowas. SATA auch mit USB nochmal und so. Aber gerade jetzt mit den aktuellen Minis, ja, hast ja im Prinzip nichts gehabt. Und gerade auch die Anschlüsse und in der Anzahl und auch gerade SD, ja, an der Front. Also das wäre, wenn ich jetzt mir einen aktuellen Mini in einer guten Ausstattung kaufen würde, fast ein No-Brainer für das Geld, mir noch das Ding dazu zu shoppen und dann zu benutzen mit dem Mac Mini zusammen.
Sollen $79 kosten, im Moment noch nicht im europäischen Markt verfügbar, aber das ist nur eine Frage der Zeit, dass das ausgerollt wird, weil das macht ja auch Sinn, weil ja, ist ja ein weltweites Produkt, der Mac Mini.
Ja, vor allem, du hast deine USB 3.0 Anschlüsse, du hast nochmal den Klinke vorne, ja, also das Ding bietet im Prinzip alles an der Front, wo es hingehört, ja.
Absolut, absolut.
Ja.
Ja, wollen wir das Fass mit dem Cybertruck noch aufmachen?
Wir können es gerne aufmachen. ich habe es jetzt so nicht verfolgt, weil das Fahrzeug für mich nicht interessant ist. Ja, vom Anwendungsfall her und auch vom Design her. Aber es war natürlich schon eine recht lustige Veranstaltung. Ja.
Es war eine lustige Veranstaltung und ich sag mal so, wir haben ein Pickup, der quasi etwas stark futuristisch aussieht. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Wir haben eine Motorisierungsvarianten, eine Auswahl von Motoren, sagen wir es so, von einem Single-Motor, einem Double- und einem Tri-Motor. Und logischerweise, wenn man drei Motoren wählt, ist man natürlich auch vom Preis her in der Oberklasse unterwegs, ganz klar. Aber wir haben eine wahnsinnige Leistung. Die Frage ist, ob man diese Leistung in Form von Beschleunigung bei einem Truck braucht, also bei einem Pickup, sondern da braucht man ja wohl eher die Leistung, die Zugkraft. Und die haben sie auch demonstriert, indem sie einen relativ starken Standard-Benziner genommen haben und auf der anderen Seite den Cybertruck hingestellt haben. Und der Cybertruck hat den quasi den konventionellen Truck weggezogen und der kam nicht gegen einen, obwohl er voll Power gegeben hat. Gut, war natürlich eine Demo und da werden sie natürlich auch so einen Truck gewählt haben, der definitiv ihm auch unterlegen ist. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wahnsinnig große Trucks gibt, die auch den Cybertruck wegziehen können. Aber trotzdem war es beeindruckend. Das Ding ist von der Qualität des Metalls her, soll das Ding kugelsicher sein. Das Ding ist nicht lackiert, das ist das blanke Edelstahl.
An was hat dich das erinnert?
Zurück in die Zukunft.
An den DeLorean, genau.
Genau, an den DeLorean. Ja. Und sie haben da in der Demo auf dem Ding drauf rumgehämmert. Das hat auch noch gut funktioniert. Bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie die Stabilität der Scheibe präsentieren wollten. Das hat im ersten Teil auch noch gut funktioniert. Da haben sie die Scheibe aufgespannt, also das war, glaube ich, eine Windschutzscheibe, und haben dann von oben eine Stahlkugel drauf fallen lassen. Und das hat auch gehalten. Super, Demo gut. Und dann kam der, ich glaube, der Designer und stand dann neben Elon Musk und hat dann Stahlkugeln drauf geworfen. Und da ist dann die Scheibe zersplittert. Die Seitenscheibe des Fahrers. Und dann hat er gesagt, ob er dann auf die hintere Scheibe auch nochmal was drauf schmeißen sollte. Ja, ja, mach mal. Ja, da ist dann auch zersplittert. Und dann hat Elon Musk gesagt, naja gut, da haben wir ja wenigstens noch was, woran wir noch arbeiten können oder was wir verbessern können. Hat das dann so ein bisschen so hingenommen, sagen wir es mal so. Aber immerhin, dieser Ausschnitt wurde in der Tagesschau gezeigt und es wurde
wahnsinnig viel. Ja, das ist halt auch so wieder so ein Demo-Fail. Wobei, ja. die ist nur gesplittert, die ist hier nicht irgendwie in 1000 Stücke und
so. Nee, ist ja Sicherheitsglas, die genau, quasi dann nur gesplittert ist, ja. Aber trotzdem sollte so nicht passieren.
Also wenn der eine Artikel stimmt, den ich noch gelesen habe, die Tage oder danach, wurde Alan nahegelegt, diese Demo nicht live auf der Bühne zu machen.
Ja, aber
man hat die Tests vorher schon gemacht und hat auch mit den Scheiben, die man da verwendet hat, anscheinend vorher schon mehrere Tests gemacht, und man führt ja das Splittern auf Mikrofrakturen zurück, die durch die Tests vorher entstanden sind. Und deswegen hatte ein Ingenieur anscheinend Alan nahegelegt, wir sehen von der Demo ab, ja, bei der Präsentation, und haben halt, wie gesagt, nahegelegt, das nicht zu tun. Und Alan hat dann gesagt, nö, wir machen's. Ja, ist halt eine schöne Demo. Und wir machen's. Und ja, okay, wie es halt so ist, kann auch mal was schief gehen. Ja,
ist natürlich gerade bei so einem Produkt, was als kugelsicher und auch so beworben wird, natürlich ein bisschen blöd, dass dann die Scheibe splittert. Okay, kann man mit leben. Ich finde den Truck an sich sehr polarisierend vom Design her, und er fällt definitiv auf, und es ist ein absolut futuristisches Design, egal ob man es mag oder auch nicht. Sie heben sich von der bestehenden Produktpalette extrem ab. Man sieht keinerlei Verbindungen zu bisherigen Tesla-Modellen. Das ist
einmal das, und B, wenn man mal bis jetzt die bisherige Tesla Fahrzeuge sich anguckt, die haben sich vom Design her ja an traditionellen Fahrzeugen orientiert. Da war ja nichts dabei, was gut, irgendwie das super Model futuristisch. X,
das war ein bisschen was anderes mit diesen Schwebetüren
oder diesen Flügeltüren. Ja, okay, das ist ja wieder die Türen, aber vom Design her war das war durchaus
Standard.
So würde ich es jetzt nicht sagen, aber es war halt nichts außergewöhnlich, irgendwie futuristisches, was halt aus dem Rahmen gefallen ist, wie jetzt der Cybertruck. Und der geht natürlich designtechnisch eine komplett andere Richtung als Tesla bisher. Ich denke, sie mussten was machen, aber ob man das jetzt so extrem machen muss, ich weiß es nicht, weil das Ding ist wirklich Cyber. Ja. Also, hast du gesehen die Lego-Reaktion?
Nee, die habe ich nicht gesehen, nein.
Lego hatte hatte einen Tweet in dem Ding, und jemand ist hingegangen und hat aus Lego anscheinend wirklich einen Truck auch nachgebaut oder annähernd nachgebaut. Sah auch sehr gut aus. Aber Tesla, sage ich schon, Lego hatte da sehr humoristischen Tweet rausgehauen. Fand ich sehr gelungen. Die sind da sehr schnell aufgesprungen. War schon okay, ja, kann man machen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Fahrzeug, was sofort auffällt und nicht irgendwo im Verkehr untergehen wird. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es fehlen ja noch so ein paar Geschichten an dem Fahrzeug. Die Außenspiegel fehlen noch, die sie nun nicht wissen, wie sie umsetzen wollen.
Achso, fehlen die noch? Ich habe gedacht, ich habe ja nur die Bilder und einen Teil vom Video gesehen. Ich habe schon gedacht, die würden da irgendwie halt über Kamerasystemen die Spiegel dann einfach irgendwie nach innen holen oder so.
Ja, den Innenspiegel, den haben sie über ein Kamerasystem gelöst. Klar. Aber so ein paar Sachen fehlen da wahrscheinlich noch, die noch nicht final sind an dem Produkt. Und die Frage ist natürlich auch, wird er wirklich eins zu eins so kommen, wie wir ihn jetzt sehen? Das ist die Frage.
Ich befürchte es.
Ja, was also heißt befürchten?
Mein Design ist es definitiv nicht, ja.
Ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, die Kategorie der Pickup-Trucks komplett neu zu erfinden. Du hast halt diese Grundformen und die haben halt wirklich sich von allen marktbegleitenden Designs komplett abgehoben. Ja. Das muss man denen jetzt wirklich neidlos zugestehen. Ob das jetzt, es gibt Leuten, denen gefällt das bestimmt sehr gut.
Ja, war das nicht sogar MKBHD, der gesagt hat oder ein Video gemacht hatte, warum er sich den jetzt kaufen wird?
War das nicht? Er durfte ja auch Probe fahren. Auf seinem Kanal hat man ja auch gesehen, dass er schon mitgefahren ist. Also er durfte, glaube ich, nicht selber fahren, aber ein Tesla-Mitarbeiter hat ihn durch die Gegend gechauffiert. Mhm. Mein Gott, ich glaube, es gibt mittlerweile schon 200.000 Vorbestellungen für dieses Ding. Ja. Für Europa wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so das ideale Fahrzeug aufgrund der Größe.
Aber da musst du auch mal gucken, da hat Tesla im Moment einigermaßen Ruhe, kämpft immer noch mit Produktionsproblemen beim Model 3, ja, oder erreicht da immer noch nicht ganz die Produktionszahlen, wie sie eigentlich dieses Jahr geplant waren. Und dann hauen sie sowas aus der Schublade. Ja.
Ja.
Und ist es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wo ja der neue Roadster kommen soll? Ich glaube nächstes Jahr, 2020. Ich glaub
nächstes Jahr, ja.
Das soll auch noch kommen. Und boah, Freunde. Also ich wünsche Tesla und Elon ja alles Beste in Bezug auf Tesla, wie gesagt, aber schwieriges Ding. Mal gucken, wie lange das noch so gut geht, ja.
Das erste Mal, wo ich gesehen habe, Cybertruck, da habe ich nicht Truck gelesen, sondern Cyberduck. FTP-Client. Ich habe dann sofort in Software gedacht. Ja. Gut, aber ist mal was ganz Neues oder was ganz anderes. Neu ist es in dem Sinne anderes, nicht, es ist was anderes.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget der Woche kommen.
Okay.
Da schließt sich wieder der Kreis. Das ist nämlich ein Produkt aus dem Hause Zatecky.
Oh, okay, wer hätte das gedacht?
Ich arbeite mich so ganz langsam durch die Produktpalette durch. Da habe ich noch einiges zu tun. Es ist nämlich das erste Produkt aus dem Hause Zatecky im Bereich Smart Home nach meiner Meinung. Da das Produktportfolio so riesig ist, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, aber auf jeden Fall ist dieses Produkt ganz neu. Es ist eine duale HomeKit-Steckdose und dual bezieht sich darauf, dass wir einfach zwei Stecker haben oder besser gesagt zwei Steckerbuchsen, zwei Schuko-Buchsen auf der Vorderseite und auf der Rückseite packen wir das Ganze in eine herkömmliche Steckdose, die üblicherweise in der Wand verbaut ist, wo auch immer. Und wir haben zwei separat voneinander steuerbare Steckdosen. Und das Ganze ist HomeKit-kompatibel. Man braucht nicht die Zatecky-App, um die Grundfunktionalität dieser Steckdose abbilden zu können. Das funktioniert alles mit dem HomeKit-Paket. Üblicherweise über den Barcode, der auf der Steckdose aufgedruckt ist, scannt man das ein und das Ganze fügt sich nahtlos in das HomeKit-Ökosystem ein. Und das Ding funktioniert auch problemlos. Habe das jetzt ja schon längere Zeit getestet. Läuft stabil, macht das, was es tun soll. Wir haben auch noch auf der Oberseite zwei Taster jeweils, wo wir dann auch noch manuell das Ganze betätigen können und das Ding ein- und ausschalten können. Oder besser gesagt, die Geräte, die an der Steckdose sitzen, ein- und ausschalten können. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, wenn man die Satechi-App benutzt, dass wir eine Echtzeit-Energieüberwachung haben, oder was heißt keine Überwachung, sondern das, was da an Strom durchfließt, messen können. Und somit können wir auch so ein bisschen ein Monitoring vornehmen, was da an, was die Geräte, die dort angeschlossen sind, verbrauchen. Und das finde ich auch ganz, ganz nett. Dann kann man mal so ein bisschen Analyse betreiben, was man so für Stromfresser im Haushalt hat. Und das so ein bisschen managen, wenn man natürlich immer mal wieder andere Geräte anschließt oder einfach mehrere Steckdosen kauft und somit so ein bisschen ein Monitoring hat, was verbrauchen eigentlich meine Endgeräte. Ja. Da gibt es sonst nicht mehr viel zu sagen, sollte man auch nicht mehr, weil es ist eine simple, gut funktionierende, smarte HomeKit-fähige Steckdose. Das Design ist schön eng zusammengefasst. Ich glaube, kleiner konnte man es nicht produzieren. Die Plastik- oder die Kunststoffqualität ist sehr hochwertig. Wir haben ja eine glossy Oberfläche. Also Piano White, wie man so schön sagt, und es fasst sich sehr wertig an, sehr, sehr gut, ja, macht einen guten Eindruck. Und wenn man sich den Preis anschaut von 59,99 €, ist es auch okay, weil man bekommt ja letztendlich zwei schaltbare Steckdosen, und wenn man das durch zwei teilt, ist man pro bei 30 €, und das bezahlt man auch bei Single-Steckdosen bei anderen marktbegleitenden Herstellern. Von daher, nach meiner Meinung, ein rundes Produkt.
Okay.
Gut.
Wäre vielleicht was für unsere Weihnachtsbaumbeleuchtung?
Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es doch geschafft für heute, oder?
Jawohl, sind wir am Ende.
Oder hast du noch irgendwas beizutragen?
Nein.
Gut. Dann haben wir es doch. Ja, wie gesagt, den Link zum Gewinnspiel packen wir dann in die Shownotes und dann schauen wir mal, dass wir die erste Tasse und das Volk bekommen.
Genau.
Okay, also, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Okay,
tschüss. Dann tschüss.